Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lena Pyritz, herzlich willkommen.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage 2SR, décollage.
Er war mit Spannung erwartet worden. Gestern ist er dann nach jahrelanger Verzögerung gelungen. Der erste Start der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6. Was dabei gut und was weniger gut gelaufen ist und was die Rakete für die Zukunft der internationalen Raumfahrt bedeutet, dazu gleich mehr in einem Interview. Davor blicken wir aber auf eine Studie, die untersucht hat, wie sich Feinstaub auf die Fortpflanzung auswirkt. Seit langem ist klar, Feinstaub in der Luft belastet die Gesundheit. Schon lange gibt es aber auch zusätzlich den Verdacht, dass auch die Qualität von Eizellen und Spermien durch Luftverschmutzung abnimmt. Ein australisches Forschungsteam hat sich das nun genauer angesehen und den Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastung und dem Erfolg künstlicher Befruchtung untersucht. Die Ergebnisse haben die Forscher gerade auf der Konferenz der Europäischen Gesellschaft für menschliche Reproduktion und Embryologie in Amsterdam vorgestellt. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Dass Feinstaub der Lunge schadet, ist in unzähligen Studien nachgewiesen worden. Je kleiner die Partikel, umso tiefer dringen sie ins Gewebe vor und schädigen die Zellen. Dass sie auch Schäden in unseren Fortpflanzungsorganen anrichten, liegt also nahe, sagt Sebastian Leathersich, der an der Universität von Barcelona forscht.
Was wir aufgrund der Daten, die wir haben, im Moment sagen können, ist, dass sich eine hohe Schadstoffbelastung negativ auf die Reproduktion auswirkt. Auf Bevölkerungsebene sehen wir, dass sich das Risiko für Unfruchtbarkeit erhöht, dass es länger dauert, bis eine Schwangerschaft eintritt und dass es häufiger zu Fehlgeburten, Frühgeburten und Missbildungen kommt. Unbekannt war aber, wo genau, also in welcher Fortpflanzungsphase, sich die Schadstoffe negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken.
Bislang hat sich die Forschung vor allem auf das erste Trimester der Schwangerschaft konzentriert. Aber was, wenn die Schäden bereits vorher, bei der Reifung der Eizellen, auftreten? Um diese These zu prüfen, hat sich das Team um Leathersich die Erfolgsrate von fast 3.700 künstlichen Befruchtungen angeschaut und sie verglichen mit der Feinstaubbelastung, der die Frauen während der Reifung der Eizellen an ihrem Wohnort ausgesetzt waren. Und tatsächlich zeigte sich, wenn die Feinstaubbelastung besonders hoch war, hatten die Frauen eine deutlich geringere Chance auf eine erfolgreiche künstliche Befruchtung. Konkret, die Erfolgsquote sank um 38% beim Vergleich des saubersten Viertels an Exposition mit dem schmutzigsten Viertel.
Dabei spielte es keine Rolle, wie stark die Feinstaubbelastung der Frauen war, während wir den befruchteten Embryo in ihre Gebärmutter eingesetzt haben. Ausschlaggebend war wirklich die Konzentration an Feinstaub in den Monaten und Wochen, in denen sich die Eizellen entwickelt haben.
Das deutet darauf hin, dass die Eizellen schon während ihrer Reifung in den Eierstöcken durch Feinstaub geschädigt werden und dass Embryonen, die aus diesen Eizellen entstehen, sich im Mutterleib nicht oder schlechter weiterentwickeln als unbelastete Zellen. Dass schon vergleichsweise geringe Feinstaubkonzentrationen diesen Eizellen einen schlechteren Start ins Leben geben, beunruhigt Sebastian Leathersich.
Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, müssen wir einen wirklich wichtigen Punkt bedenken. Wir haben die Studie in Perth gemacht, also in Westaustralien, wo die Bedingungen paradiesisch sind. An 95% der Tage, in denen wir die Feinstaubbelastung gemessen haben, lag sie unterhalb der von der WHO festgelegten Grenzwerte. Und trotzdem haben wir diesen starken Effekt gesehen. Das zeigt, und ich denke, das ist das wichtigste Ergebnis dieser Studie, dass es keine sicheren Schadstoffgrenzwerte gibt, wenn es um unsere Gesundheit oder Fruchtbarkeit geht.
Die neuen Daten reihen sich ein in eine Serie ähnlicher Befunde, die zeigen, dass sich bestimmte Chemikalien in den Eierstöcken anreichern, die Zahl der Spermien im Ejakulat abnimmt und die Fälle von Hodenkrebs zunehmen. Es sei deshalb höchste Zeit, gegenzusteuern.
Natürlich mache ich mir Sorgen wegen der Umweltverschmutzung. Jeden Tag. Ich lebe nicht mehr in Australien. Ich lebe jetzt in Barcelona, eine der am stärksten verschmutzten Städte Westeuropas. Also ja, ich mache mir Sorgen. Und ich denke, wir sollten dieses Problem ernst nehmen und anerkennen, dass auch unsere reproduktive Gesundheit direkt von der Umweltverschmutzung betroffen ist. Die Menschen können zwar ein bisschen selbst gegensteuern und ihre Schadstoffbelastung reduzieren, aber am Ende braucht es größere Veränderungen auf politischer Ebene.
Feinstaubbelastung verringert den Erfolg bei künstlicher Befruchtung, ein Beitrag von Christine Westerhaus. Durch den Klimawandel kommt es immer öfter zu Extremereignissen. Dazu zählen Dürren, Starkregen und Überschwemmungen, ungewöhnliche Kälteeinbrüche und vor allem auch ungewöhnlich lange Hitzeperioden. Extreme Hitzewellen, wie zurzeit schon in Indien oder im Westen der USA, die belasten Menschen und Tiere, aber auch die Infrastruktur und die Energiesysteme. Vor welchen Herausforderungen speziell die Stromversorgung in Zeiten des Klimawandels steht, ist Thema auf einem Workshop zu extremer Hitze, der gerade in New York stattfindet. Monika Seinsche hat ihn für uns verfolgt.
Der Februar 2021 war außergewöhnlich kalt in Texas. 8 Tage lang fegte ein Wintersturm über den US-Bundesstaat hinweg, mit Eisregen, Schnee und Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Die Menschen heizten und der Strombedarf stieg in unbekannte Höhen. Aber viele Stromleitungen brachen unter der Last des Schnees zusammen. Gaskraftwerke fielen aus und waren durch die vereisten Straßen für Reparaturtrupps unerreichbar. Bis zu 10 Millionen Menschen konnten nicht mehr heizen und kein warmes Essen kochen. James Doskolin von der Rice University in Texas versucht, das Energiesystem an genau solche Extremereignisse anzupassen. Und dabei steht er vor einer weiteren Herausforderung.
Die Energiesysteme verändern sich zurzeit rasant. Wir sehen eine sehr starke Elektrifizierung, sowohl in der Industrie als auch bei Gebäudeheizungen. Das muss auch dringend passieren, damit wir die Treibhausgasemissionen reduzieren und unsere Klimaziele erreichen. Aber die Elektrifizierung treibt natürlich den Strombedarf enorm in die Höhe. Und wir müssen die Systeme so konstruieren, dass sie viel mehr Strom transportieren können und das auch in extrem kalten oder extrem heißen Perioden.
Denn die extreme Kälte in Texas war eine Folge des schwindenden Meereises in der Arktis und damit des Klimawandels. Und auch Hitzewellen werden vom Klimawandel beeinflusst. Wie die Stromversorgung unter letzteren leiden kann, beschreibt Andrea State vom unabhängigen Electric Power Research Institute EPRI, das in den USA zur elektrischen Energieversorgung forscht.
Everyone turns on their air conditioners to try to keep their homes, their businesses at a comfortable indoor temperature.
Jeder schaltet seine Klimaanlage an, um die Temperaturen im Haus erträglich zu halten. Das jagt den Strombedarf in die Höhe. Oft müssen in solchen Phasen alle verfügbaren Kraftwerke ans Netz gehen. Gleichzeitig produzieren aber zum Beispiel Wärmekraftwerke bei Hitze weniger Strom. Außerdem können oberirdische Stromleitungen bei hohen Lufttemperaturen weniger Strom transportieren. Das alles bringt zusätzlichen Stress in das System. Sie brauchen so viel Energie wie möglich, aber einige Komponenten liefern weniger Strom als unter kühlen Bedingungen.
Andrea State erarbeitet deshalb zusammen mit Kolleginnen Stromlastmodelle, die berücksichtigen, wie sich Extremwetterereignisse auf den Strombedarf und auf das Stromangebot auswirken.
Zuerst müssen wir natürlich entscheiden, auf welche Extremereignisse wir das Energiesystem vorbereiten wollen. Wir wissen, dass es wärmer wird. Es gibt hervorragende Klimamodelle, die zeigen, wie viel wärmer es werden könnte. Aber für das Energiesystem spielen noch eine ganze Reihe anderer Faktoren eine Rolle. Da ist vielleicht gar nicht der einzelne heißeste Tag in einem zukünftigen Jahr das Problem, sondern eher eine längere Phase relativ warmer Tage ohne nächtliche Abkühlung. Gleichzeitig haben wir immer mehr erneuerbare Energien im System. Und unsere Analysen zeigen, dass dann warme, windstille Tage für das System besonders stressig sind. Denn dann brauchen sie viel Strom, aber die Windenergieanlagen stehen still.
Durch den Klimawandel wird mehr Strom benötigt und gleichzeitig weniger produziert. Die Lösung für dieses Dilemma sehen sowohl James Doskolin als auch Andrea State in einer Kombination vieler verschiedener Ansätze. Dazu gehört vor allem eine steigende Stromproduktion und mehr Energieeffizienz, außerdem Stromspeicher, um Bedarfsspitzen abzudecken, und eine Auswahl an Stromkunden, die zeitweise vom Netz gehen können, wenn der Strom knapp wird.
What we are really trying to emphasize is that
Uns ist wirklich wichtig zu betonen, wir müssen beim Ausbau der Kapazitäten endlich den Klimawandel berücksichtigen. Wir dürfen nicht länger ignorieren, dass Stromlastprojektionen auch von der Temperatur abhängen und nicht nur vom Bevölkerungswachstum oder einem neuen Rechenzentrum. Wir haben immer mehr Extremereignisse, die das System wirklich stressen. Und das ist nicht mehr der eine heiße Tag im Jahr, für den die Systeme bisher ausgelegt waren.
Monika Seinsche darüber, wie Klimawandel und Extremwetterereignisse die Energiesysteme belasten. Gestern Abend um 21 Uhr unserer Zeit war es soweit. Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana zu ihrem ersten Flug abgehoben. Der gelungene Start wurde von der ESA bejubelt, soll die neue Rakete Europa doch wieder einen eigenen Zugang zum All sichern. Am Ende der Mission gab es allerdings einen Schönheitsfehler. Ein Hilfsantrieb schaltete sich vorzeitig ab. Dadurch konnten zwei kleine Kapseln für ein Experiment nicht ausgesetzt werden. Und die Oberstufe der Rakete konnte nicht wie geplant aus der Umlaufbahn befördert werden, um in der Atmosphäre zu verglühen. Sie umkreist die Erde in mehr als 500 Kilometern Höhe, jetzt also als Weltraumschrott. Über den Start und die zukünftige Bedeutung der Ariane 6 für die Raumfahrt habe ich eben vor der Sendung mit Thomas Zurbuchen gesprochen. Er war bis 2022 wissenschaftlicher Direktor der US-Weltraumbehörde NASA und ist inzwischen Professor für Weltraumwissenschaft und Technologie an der ETH Zürich. Ich habe ihn zuerst gefragt, wo und wie er den Start der Ariane 6 gestern verfolgt hat.
Ich war gestern in einem Taylor Swift-Konzert und saß dort und habe auf dem Schoß mit Twitter und mit dem YouTube halt den Start mitverfolgt. Ich war wirklich glücklich drüber. Die Musik war super und der Start war spektakulär.
Spektakulär, sagen Sie, der Start der Rakete, die Pflicht sozusagen, die hat sauber funktioniert. Bei der Kür am Ende der Mission, da gab es aber kleinere Probleme mit einem Hilfstriebwerk der Oberstufe. Was genau ist da passiert?
Was passiert ist, ist, dass die Oberstufe, die ganz am Schluss zündet und wirklich die Satelliten dort ablegt, wo sie hin sollen, und dann sich selber aus dem Weltraum nimmt, dass kein Schrott im Weltraum ist. Diese Oberstufe ganz am Schluss, der Motor ist nicht wieder angesprungen. Und ehrlich gesagt ist das nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Es gibt mehrere solche Oberstufen, die in der Erdumlaufbahn sind. Und auch nicht das größte Problem. Also ich habe mir viel, viel mehr Sorgen gemacht über die anderen Dinge, die unglaublich schwierig sind und die alle wirklich funktioniert haben. Aber Tatsache ist, ja, am Schluss hat das nicht funktioniert.
Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund den Startversuch der Ariane 6 insgesamt?
Ich habe wirklich das Gefühl, wenn man sich die neuen Raketen ansieht, die gestartet wurden, verschiedenen Orten in Amerika, in Japan, China, dass das wirklich ein spektakulärer Erfolg war. Es ist wahr, dass nicht alles am Schluss funktioniert hat. Natürlich soll die Firma da etwas draus lernen, aber die Tatsache ist, es war ein spektakulärer Erfolg. Es ist sehr gewöhnlich, dass der erste Start einer Rakete nicht funktioniert. Ariane 6 hat funktioniert, genauso wie sie sollte.
Laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sind bereits 30 Flüge mit der Ariane 6 in Auftrag gegeben. Der erste kommerzielle Start soll noch in diesem Jahr stattfinden, später dann bis zu 9 pro Jahr. Wie realistisch sind diese Pläne aus Ihrer Sicht?
Das sind ambitiöse Pläne, aber die Pläne müssen ambitiös sein. Also ich glaube wirklich, dass der nächste Start vor dem Ende des Jahres, die haben das Material eigentlich schon, wir haben viele der Hardware schon dort und es muss zusammengebaut werden. Der Fokus war ganz klar auf den ersten Start. Das schwierigere Problem von diesen beiden ist, die ganze Lieferkette hochzufahren auf 9 oder dann auf 12 nach einer gewissen Zeit. Also das braucht wirklich eine Koordination. Allgemein gesehen, wenn man sich andere Firmen und andere Länder ansieht, sieht man, dass das Hochfahren ambitiöser ist. Aber ich war gerade letzte Woche war ich in einer Schweizer Firma, die viele dieser Hardware liefert, auch unterstützen für die Ariane 6. Und ich sah 6, 7 Teile, die dort bereitstehen für die nächsten Raketen. Also die Lieferkette ist schon wirklich am Produzieren.
Wenn wir mal sozusagen in die Überblicksperspektive gehen, was bedeutet dieser ja doch weitgehend gelungene Start der Ariane 6 jetzt für die europäische Raumfahrt?
Ich glaube, das Erste, was wirklich passiert ist, dass die etwas peinliche Zeit vorbei ist, in der Europa nicht in den Weltraum kann. Das war wirklich eine Zeit, die niemand gefreut hat. Natürlich Europa nicht gefreut, aber auch die ganze Welt nicht. Europa soll als große Wirtschaftsmacht und auch wichtig für die Verteidigung der Welt gegen Kräfte, die wir nicht gerne haben, muss wirklich in den Weltraum kommen. Und diese Zeit ist vorbei. Also das war wirklich wichtig. Ich glaube, das Zweite ist auch wichtig zu sehen, ist, dass das wirklich eine neue Phase eröffnet. Diese Ariane 5 war wirklich einer der erfolgreichsten Launchers auf der Welt. Und wie gesagt, also die größte Mission, die ich hatte in der NASA, das James Webb Space Telescope, war auch da drauf. Also wirklich ein vertrauter Launcher. Und ich bin sicher, dass Ariane 6 auf dem Weg ist dazu, auch so vertraut zu werden, in Europa, aber auch weltweit.
Das führt mich direkt zur nächsten Frage. Was bedeutet die Ariane 6 für die NASA, für die Sie selbst ja lange gearbeitet haben?
Es gibt ein Gesetz in Amerika, dass jedes Mal, wenn eine Mission, die von Amerika bezahlt wird, außerhalb von Amerika gelauncht wird, muss der Präsident oder die Präsidentin muss da unterschreiben und zusagen. Das kommt direkt aus dem Weißen Haus. Also mit anderen Worten, für die NASA selber ist wichtig, nicht direkt für die Mission von NASA, die müssen amerikanische Raketen brauchen, aber für die Zusammenarbeiten, die ESA und NASA tun. Also was wichtig ist zu sehen, zum Beispiel für das wissenschaftliche Programm in Amerika mit 130 oder so Missionen, sind 2/3 sind Zusammenarbeiten international und sicher ungefähr aus diesen 2/3, aus diesen 75 oder so sicher über die Hälfte mit Europa. Und viele dieser Missionen werden von Ariane 6 gelauncht, insbesondere auch Missionen, die das Klima, die Erde ansehen.
Wenn man die Ariane 6 jetzt mit anderen Trägerraketen, die im Einsatz sind, vergleicht, beispielsweise mit der Falcon 9 von SpaceX, die ist ja teilweise wiederverwendbar. Wie konkurrenzfähig oder in welchen Bereichen ist die Ariane 6 dann besonders konkurrenzfähig, zum Beispiel mit der Falcon 9 und anderen Raketen?
Wenn es um Verteidigungsfragen geht und politische Fragen, ist die Konkurrenzfähigkeit, die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit, nur einer von vielen Faktoren, die eine Rolle spielen. Also wenn es wirklich ein offener Markt wäre und sagen, hey, die billigste Rakete gewinnt, wäre wahrscheinlich unglaublich schwierig für Ariane 6, insbesondere am Anfang ihres Lebens, konkurrenzfähig zu sein. Aber das wäre auch der Fall für die japanischen Raketen, das wäre auch der Fall, also für Epsilon, das wäre auch der Fall für indische Raketen und so weiter. Ich meine, Tatsache ist, dass Ariane 6 sich entwickeln muss und auch auf die Kosten aufpassen muss und vielleicht in der Zukunft auch neue Dinge einbaut, die eben gewisse Teile wiederverwendbar werden lassen. Am Anfang ist sicher so, dass es nicht die billigste Rakete ist, aber es ist wichtig, die wichtigste Rakete für Europa. Und das ist für sich selber auch schon wichtig.
Sie haben jetzt schon angesprochen, worauf die Ariane 6 in Zukunft achten sollte, worauf das Entwicklerteam in Zukunft achten sollte. Wenn wir das noch ein bisschen vertiefen und in die Zukunft schauen, wo und wie genau sollte die Ariane weiter verbessert und erneuert werden, um auch in Zukunft eben konkurrenzfähig zu sein? Wie sollte die Ariane 7 aussehen?
Also ich glaube, diese Diskussionen sind schon wirklich im Gange und Europa hat die richtigen Diskussionen. So die, es gibt so zwei, drei Dimensionen, die wichtig sind. Die erste sind die Kosten. Wie können die Lieferketten so eingebunden werden oder Wiederverwendbarkeit so gebraucht werden, dass die Kosten runtergehen? Einfach, dass es billiger wird, in den Weltraum zu gehen. Das ist gut für die Regierung, aber auch gut für Firmen in Europa. Die zweite ist, die Raketen stärker zu machen. Zum Beispiel Zusammenschnallen von mehreren Boostern, wirklich tiefer in den Weltraum zu kommen, zum Beispiel auf den Mars mit mehr Gewicht. Also das ist eine Diskussion, die schon jetzt passiert.
Ich bin da jetzt ja gar nicht drauf eingegangen. Wäre es okay, wenn ich Sie in der Abmoderation eben als Professor von der ETH Zürich und als Taylor Swift-Fan vorstelle?
Natürlich, absolut. Ein Swiftie, ein Space Swiftie.
In diesem Sinne der Space Swiftie und Weltraumwissenschaftler Thomas Zurbuchen über den Start der Ariane 6 und deren Bedeutung für die internationale Raumfahrt. Und hier geht's weiter mit Lucian Haas und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
Intensives Intervalltraining kann die Hirnfunktion von älteren Menschen über Jahre hinweg verbessern. Das ist das Ergebnis einer Studie aus Australien im Fachmagazin Aging and Disease. Etwa 150 gesunde Testpersonen im Alter zwischen 65 und 85 Jahren nahmen freiwillig für 6 Monate an einem sportlichen Trainingsprogramm teil, und zwar aufgeteilt in 3 Gruppen mit unterschiedlicher Intensität des Trainings. Vor Beginn und dann im Anschluss an die Trainingsphase wurde ihre Gedächtnisleistung über 5 Jahre hinweg regelmäßig überprüft. Nur bei der Gruppe mit einem sogenannten hochintensiven Intervalltraining zeigten sich signifikante kognitive Verbesserungen. Positive Effekte waren für diese Gruppe aber auch nach 5 Jahren noch nachweisbar.
Plattentektonik gab es möglicherweise früher als bislang gedacht.
Die Plattentektonik ist der Prozess, bei dem sich große Teile der Erdkruste über dem flüssigen Erdmantel bewegen. Bisher gingen Geologen davon aus, dass die Plattentektonik vor etwas mehr als 3 Milliarden Jahren begann. Chinesische Forscher haben nun im Fachjournal PNAS Hinweise präsentiert, dass die Plattentektonik deutlich früher begonnen haben könnte. Sie untersuchten 4 Milliarden Jahre alte Kristalle, sogenannte Zirkone, aus einer Lagerstätte in Australien. Dabei fanden sie eine Häufung bestimmter Arten von Zirkonen, wie sie typischerweise bei plattentektonischen Prozessen entstehen.
Sturmvögel folgen Wirbelstürmen.
Viele Seevögel verbringen viel Zeit auf dem offenen Meer, um auf Nahrungssuche zu gehen. Stärkeren Stürmen weichen sie dabei jedoch meist aus. Forscher aus den USA haben nun eine überraschende Ausnahme entdeckt, als sie die Flugrouten dutzender Desertas-Sturmvögel trackten, die auf den portugiesischen Bugio-Inseln beheimatet sind. Viele der untersuchten Tiere folgten im Sommer nachweislich den Zugrouten tropischer Wirbelstürme über den Atlantik. Offenbar profitieren die Vögel von den Stürmen. Zum einen hilft ihnen der stärkere Wind, das erreichbare Gebiet für die Futtersuche zu erweitern. Zum anderen wird das Meer bei Sturm stärker durchmischt. Das bringe mehr kleinere Fische an die Oberfläche, was den Desertas-Sturmvögeln die Jagd erleichtert, schreiben die Forschenden in Current Biology.
Streptokokken warnen sich untereinander.
Ein französisches Forschungsteam beschreibt in einer Studie im Fachjournal Nature Communications einen bisher unbekannten Abwehrmechanismus von Bakterien. Wenn Bakterien der Art Streptococcus pneumoniae verschiedenen Antibiotika oder anderen toxisch wirkenden Substanzen ausgesetzt werden, scheiden sie spezielle kleine Proteine auf ihren Zelloberflächen aus. Diese sogenannten Alarmone dienen benachbarten Bakterien als Warnsignal, das sie dazu veranlasst, ihren eigenen Stoffwechsel auf Toxinabwehr umzustellen. Steigt die Alarmon-Konzentration im Umfeld eines Bakteriums über einen bestimmten Schwellenwert, schüttet es sogar selbst wieder Alarmone aus, auch wenn es noch gar nicht mit dem eigentlichen Toxin in Kontakt gekommen ist. Das Ergebnis ist eine Art Alarmkette, welche die Überlebenschancen der Bakterienpopulation deutlich verbessern kann.
Die Giftgene der Mikroalge der Oder-Katastrophe sind entschlüsselt.
Im Sommer 2022 veränderten rund 1000 Tonnen Fische, Muscheln und Schnecken in der Oder. Ursache war die Massenvermehrung der einzelligen Goldalge Prymnesium parvum. Diese produziert Toxine, die die Kiemen der Fische zerstören und auch andere Gewebe angreifen. Ein Forschungsteam des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin hat das komplette Erbgut der Mikroalge sequenziert. Dabei konnte es auch die Gensequenzen entschlüsseln, die für die Giftbildung verantwortlich sind. Diese Erkenntnisse könnten helfen, die Giftigkeit möglicher zukünftiger Algenblüten von Prymnesium parvum früher abzuschätzen. Die Studie ist im Fachjournal Current Biology erschienen.
Fledermäuse haben einen sehr variablen Puls.
Innerhalb von wenigen Minuten können sie ihre Herzfrequenz im Flug auf 900 Schläge pro Minute treiben und wieder absenken. Das haben Forschende des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie bei Fledermäusen der Art Großer Abendsegler beobachtet. Sie statteten einige Fledermäuse mit speziellen ultraleichten Herzfrequenzsendern aus. Um die schwachen Funksignale durchgängig empfangen zu können, flogen sie den jagenden Tieren nachts sogar mit einem kleinen Flugzeug hinterher. Die Herzschlagmessungen sind ein guter Indikator dafür, wie viel Energie die Fledermäuse verbrauchen. Sie zeigen auch, wann und wie die Tiere energiesparende Strategien nutzen, um in futterärmeren Zeiten zu überleben.
Sternzeit, 10. Juli. Warten auf die kosmische Kannibalenexplosion. Seit Monaten blicken Himmelsfans gespannt ins Sternbild Nördliche Krone. Dort kann jeden Moment die Nova TCRB aufleuchten. Das wird die hellste Explosion am Himmel zu unseren Lebzeiten. Noch kreisen ein kompakter weißer Zwerg und ein roter Riese sehr eng umeinander. Der kleine Begleiter zieht ständig Material aus den äußeren Schichten des größeren Sterns ab. Hat sich genügend Stoff am weißen Zwerg angesammelt, wird er explodieren. Dann leuchtet die Nova, die sonst nur in Teleskopen zu sehen ist, für einige Tage so hell wie die hellsten Sterne im großen Wagen. Etwa alle 80 Jahre ereignet sich ein kräftiger Strahlungsausbruch. Innerhalb der nächsten Wochen oder Monate dürfte es wieder soweit sein. Allen bisherigen Explosionen ging ein deutlicher Helligkeitsabfall etwa ein Jahr vor dem Ausbruch voraus. Genau dies wurde Mitte des vergangenen Jahres beobachtet. Die meisten Fachleute erwarten die Explosion bis spätestens September. Ambitionierte Himmelsfans sind aufgefordert, das Objekt stündlich zu überwachen, um den Ausbruch so früh wie möglich zu erfassen. Profis in aller Welt haben Beobachtungspläne erstellt. Wenn TCRB, benannt nach der lateinischen Bezeichnung des Sternbilds, explodiert, werden zahllose Teleskope auf das Geschehen gerichtet. Allein die Nova muss jetzt endlich liefern. Viele der in diesem Sternpaar ablaufenden Prozesse sind völlig rätselhaft. Womöglich stimmt die ganze Prognose nicht. Die Spannung steigt. Die Explosion kann jederzeit aufflammen, womöglich schon heute Nacht.
Und mit dem Warten auf die kosmische Kannibalenexplosion geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören. Tschüss.